Ja, hallo, willkommen zu einer neuen Folge des Tech und Community Podcasts. In der heutigen Folge habe ich Stefan Zink zu Gast. Stefan ist bei der Netawork für das Produkt No-Spam-Proxy zuständig. Und wir wollen uns heute ein wenig über das Thema E-Mail-Sicherheit unterhalten. Hallo und willkommen. Stell dich doch bitte einmal unseren Zuhörern vor.
Hallo Thomas. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ja, den Namen hast du ja schon gesagt, Stefan Zink, hier im Hause Netawork mache ich zusammen mit dem Henning Krause, verantworten wir das Geschäft mit dem No-Spam-Proxy und das mache ich jetzt auch schon eine Weile, bin seit 2000 sogar im Unternehmen.
Unglaublich.
Ja, also so alt bin ich eigentlich noch gar nicht, aber in meinem Arbeitsvertrag steht März 2000 als Startdatum.
Das ist ja ganz fantastisch. Jetzt haben wir ja gerade schon gesagt, E-Mail-Sicherheit, ne? Ist denn eigentlich E-Mail in einer Welt der modernen Arbeitsplätze denn über also mit Microsoft Teams und anderen Tools überhaupt noch ein Thema?
Sowas von, um das abzukürzen. Also wir selber setzen Teams ja auch sehr intensiv ein. Ich würde behaupten, dass der Großteil der internen Kommunikation im No-Spam-Proxy-Team ausschließlich über Teams läuft. Nichtsdestotrotz, immer dann, wenn es über die Unternehmensgrenzen hinausgeht, ist E-Mail unverzichtbar. Das sehen wir auch bei unseren Kunden. E-Mail ist eher noch ein steigendes Thema. Also es sind eher steigende Zahlen, die wir da sehen und nicht nur wir, sondern das sieht man ja auch in einschlägigen Reports, dass E-Mail nach wie vor das Kommunikationsmedium Nummer eins ist, wenn es über die Unternehmensgrenzen hinausgehen soll.
Das heißt, ihr habt also auch in der Kommunikation mit Partnern auch noch bevorzugt halt E-Mail als Kommunikationsmedium.
Genau.
Und du siehst das auch das, was du bei, ich sag mal, Kunden eures Produktes primär so siehst.
Genau so ist es. Also mit dem einen oder anderen Team sich auch. Thomas gehört ja auch dazu. Hin und wieder kriegt man eine Teams-Nachricht. Aber das ist die absolute Ausnahme. Der Großteil schreibt uns per E-Mail an.
Haben sich denn aus deiner Sicht die Bedrohungen, also E-Mail-Bedrohungen über die Zeit verändert?
Sehr stark sogar. Also wenn ich mich mal so an die Anfangszeiten erinnere, Henning hat, glaube ich, den ersten No-Spam-Proxy-Testballon 2003, 2004 geschrieben und 2005 sind wir an den Markt gegangen und damals sind wir mit der Idee gestartet, mit Spam-Mails anders umzugehen. Die waren damals A, nicht so häufig und B, einfach nur nervig und es waren in Anführungszeichen nur ein paar Spam-Mails und hin und wieder trat man ein Virus auf. Das ist in puncto Menge. Ich denke, da haben wir den Zenit als solches überschritten. Also ich kann mich noch gut an Zeiten erinnern, da hatten wir 80-90% Raten an E-Mails, die wir nicht haben wollten. Da kommen wir nicht mehr hin. Aber die Qualität, gerade der Phishing-Mails, aber auch der Malware-Mails, die Qualität, die hat wirklich massiv zugenommen. Das ist erschreckend.
Ja, ich habe in letzter Zeit auch, bin immer wieder überrascht, wenn dann doch mal wieder so eine Mail bis in meinen Posteingang durchrutscht. Wobei ich sagen muss, prozentual kriege ich weniger inzwischen halt in den Posteingang. Der neue Trend ist ja dann doch eher sozusagen die direkte SMS-Spam-Aktion. Nach dem Motto, hey, verdächtige Meldung an Ihrer Kreditkarte, bitte diesen Link klicken und nochmal alle Daten eingeben. Das finde ich ja immer sehr, sehr interessant. Und spannend ist halt dann auch, was die Nummer geht oder halt auch, wo dann diese Angreifenden überhaupt diese Informationen herbekommen, weil die Güte ist ja nicht nur das Look and Feel, sondern vielleicht auch die Treffergenauigkeit der Nebeninformationen. Die denken, ja, bei der Bank oder da und da bin ich ja Kunde und da habe ich ja auch was gemacht. Also das ist ja schon so diese mentale Schwelle, die dann so leicht überwunden wird.
Das stimmt, aber es ist dann eher ein Zufallstreffer, meiner Meinung nach, dass sie deine Telefonnummer haben, um dir überhaupt was zu schicken. Das ist wieder ein anderer Schnack. Der wird häufig außen vor gelassen, aber es muss ja nur in Anführungszeichen mal ein erfolgreicher Angriff auf ein Telefonbuch, auf irgendeinem Outlook-Client gewesen sein und dann habe ich das Telefonbuch leergeräumt. Das passiert leider sehr häufig und so werden nicht mehr nur noch E-Mail-Adressen abgefischt, sondern eben auch Telefonnummern.
Kommen wir wieder zurück. Also SMS ist ja total auch ein spannendes Thema, wo man was immer noch eine Nutzung findet und auch es total leicht ist, darüber spannende Links zu versenden. Aber da wir über E-Mail-Sicherheit sprechen, findest du denn, dass so im Microsoft 365-Umfeld die Schutzfunktionen von dem Exchange Online Protection ausreichend sind?
Also die sind schon schwer okay. Das kann man gar nicht abstreiten. Microsoft hat da ein großes Team am Start und die machen schon ihren Job ganz okay. Aber wir sehen immer noch sehr, sehr viel Platz für uns. Das bestätigen auch unsere Kunden, die dann den No-Spam-Proxy doch wieder davor schnallen, obwohl sie es in Teilen auch mal ohne versucht haben. Aber die Trefferrate ist einfach nicht ausreichend gut. Und Microsoft schreibt das ja auch in den eigenen AGB. Wenn man da genau mal reinschaut, die Trefferquote von keine Ahnung, 99%, was sie da versprechen, versprechen sie auf englischsprachige Mails. Das haben unsere Kunden zum großen Teil nicht. Und da stoßen wir mit unserem Nostrum Proxy natürlich nochmal in ganz andere Sphären vor und können die E-Mails einfach deutlich besser abwehren.
Was sind aus deiner Sicht so die wichtigsten oder auch technischen Komponenten im Themenkreis E-Mail-Sicherheit? Also als Stichwort SPF, DKIM und Co.
Ja, gut, SPF, DKIM, Co., da sprichst du was an. Also wer mir folgt in den sozialen Medien, weiß, dass das eine Herzensangelegenheit ist von mir. Aber das gehört für mich in den Teil der E-Mail-Hygiene.
Okay.
Ja, das muss man klar unterscheiden. Nur weil ich jetzt eine erfolgreiche SPF DKIM D-Mark-Prüfung habe, heißt es nicht, dass diese E-Mail einen gesunden Inhalt hat. Ne? Also das muss man schon mal klar unterscheiden. Ich weiß lediglich, dass der Absender der ist, der vorgibt zu sein. Zumindest in groben Teilen weiß ich das. Da muss ich trotzdem noch mal genau hinschauen, was wird mir denn hier geschickt? Das ist ein erstes Indiz, ja. Aber bezüglich des Inhalts muss man dann nochmal mit anderen Mitteln rangehen. Aber nichtsdestotrotz, das SPF, DKIM, D-Mark, E-Mail-Hygiene ist heutzutage das A und O. Ich komme weder bei Google noch bei Ionos und auch nicht bei Microsoft direkt ins Postfach, wenn meine E-Mail nicht authentifiziert ist mit einem dieser Mechanismen.
Ja, das sind ja immer die Mechanismen. Drumherum gibt es ja dann auch mal diese lustigen Reporting-Funktionalitäten. So wie D-Mark halt zum Beispiel.
Ja.
Die ja auch, ich sag mal, eher selten angewandt wird, weil SPF ist relativ weit verbreitet. Bei DKIM fängt es ja schon an, schwieriger zu werden, weil sind diese Sachen auch kompliziert und schwierig einzurichten aus deiner Sicht?
Puh, aus meiner Sicht natürlich nicht. Und auch da, ich werde nicht müde zu erwähnen, dass ich SPF auch nur an, also es ist immer nur ein Teil des Ganzen, ein klitzekleiner sogar aus meiner Sicht. SPF bestätigt den Absender des sogenannten Envelope-Teils der E-Mail, während sich DKIM ausschließlich auf den Header from, der aus meiner Sicht eigentlich noch viel, viel wichtiger ist, weil das ist das, was der Empfänger dann schlussendlich sieht im E-Mail-Client, das wird durch DKIM geschützt. Nebenbei hat DKIM die angenehme Nebeneigenschaft, dass die E-Mail auch noch vor Veränderungen geschützt wird. Also eigentlich wie bei einer S-MIME-Signatur kann DKIM hier an der Stelle die vor Veränderungen auch nochmal den empfangenen Server schützen, also beziehungsweise ihn darauf hinweisen, hey, da wurde jetzt hier was geändert. Das kommt on top nochmal dazu. Damit, es ist ja ganz nett, wenn ich jetzt SPF und DKIM habe, ich als Empfänger einer Mail, zum Beispiel von nostrumproxy.de, weiß aber gar nicht, hat denn der Absender das überhaupt eingerichtet? Will er das vielleicht? Jetzt habe ich hier eine E-Mail, die kommt von nostrumproxy.de und die hat keine DKIM-Signatur. Was mache ich denn jetzt damit? Und genau in diese Lücke stößt jetzt D-Mark vor. Als Empfänger von nostrumproxy.de weiß ich sicher, aufgrund des D-Mark-Eintrags, der Absender möchte, dass ich eine SPF- und DKIM-Prüfung mache. Und wenn beides fehlschlägt, also SPF und DKIM, wenn beides fehlschlägt, dann soll ich mit der E-Mail etwas machen und das steht dann so im sogenannten Policy Flag der D-Mark-Richtlinie und da bei uns steht dann drin, dass man die E-Mail dann bitte schön abweisen soll. Und ich als Inhaber von nostrumproxy.de weiß dann auch noch am Tag später, dass da eine E-Mail abgewiesen worden ist, die in meinem Namen versendet worden ist und möglicherweise weiß ich davon gar nichts. Und jeder, der nicht D-Mark und das entsprechende Reporting einsetzt, wird das auch nie wissen. Und das ist eigentlich ja etwas, womit ich persönlich zumindest nicht gut schlafen könnte.
Wie denkst du denn über D-Mark-Reporting-Tools nach? Ich meine, diese Reports sind ja, ich meine, die kommen so als schöner Dateianhang um die Ecke, die kann man sich manuell anschauen, aber man ist ja dann doch auch, wenn man es nicht tagtäglich macht, eher schnell verloren mit diesen Informationen.
Das stimmt, aber dafür gibt es ja noch einschlägige Tools im Netz. Noch bedienen wir uns da eines externen Tools. Aber auch da wollen wir zusehen, dass wir was Eigenes auf die Füße stellen. Bislang ist es so an dem klassischen Zeitfaktor gescheitert. Aber grundsätzlich ist das schon etwas, was wir auch bei uns mitsehen, damit wir unseren Kunden dann Werkzeug an die Hand geben, um SPF und DKIM also noch einfacher einzuführen. Also viel einfacher geht es eigentlich schon fast gar nicht mehr.
Wie ist denn deine Sicht der Dinge auf MTA, STS?
Ja, bei uns in der Cloud führen wir das jetzt gerade ein. Ich erachte das als sehr, sehr wichtig, um einfach da auch den Angriffsvektor Man in the Middle nochmal extrem zu eben, also zumindest auf ein mögliches Null herunterzufahren, auf ein Minimum herunterzufahren. Und das testen wir gerade erfolgreich in der Cloud bei uns.
Jetzt haben wir natürlich also beim Thema E-Mail-Sicherheit und E-Mail-Hygiene, wie du das so schön genannt hast, für mich ist das immer so eine Gemengelage, ja. Insbesondere im Gespräch oder im direkten Gespräch mit Unternehmen, ist das für die auch immer nicht so separat greifbar. Und wie siehst du denn da auch die Notwendigkeit hinsichtlich einer E-Mail-Sicherheit, E-Mail-Hygiene, halt Awareness oder eines Trainings für Endanwender, für die Leute, die halt diese E-Mails empfangen, damit die halt darauf trainiert werden können, genauer hinzugucken, wenn irgendwas verdächtig ist.
Ja, also auch da ist es wieder wichtig, dass man als Absender alle drei Technologien anbietet, damit der empfangende Server dementsprechend reagieren kann. Nehmen wir wieder das Beispiel, ich schicke eine Mail als nussundproxy.de an den Thomas Stensitzky. Dann weiß der empfangende Nussundproxy bei dir, ja, die kommt wirklich vom Zink und nicht von jemand anders. Schickt jemand anders mit meiner E-Mail-Adresse und mal angenommen, du würdest jetzt keinen Nussundproxy einsetzen, sondern irgendein anderes Tool dieser Welt, was das nicht auswertet, dann bekämst du eine E-Mail von nussundproxy.de und weißt jetzt am Ende des Tages gar nicht sicher, ist das denn jetzt wirklich vom Stefan? Der schreibt mir hier so einen Unsinn, vielleicht sieht's der mich auf einmal wieder. Und da ist Awareness schon sehr, sehr wichtig. Also Awareness halte ich sowieso für ein wichtiges Thema. Unabhängig davon, welches E-Mail-Security-Gateway ich einsetze, sollte der User immer über ausreichend Kompetenz verfügen, um eine E-Mail zu bewerten, weil eine E-Mail nicht nur aus dem Internet in das Mail-Postfach gelangen kann. Es kann ja genauso gut sein, dass ein Kollege, der jetzt irgendwie wochenlang im Homeoffice saß, sich zu Hause irgendwas eingefangen hat, jetzt wacker in die Firma kommt und dort wieder E-Mails verteilt. Und da bekommst du E-Mails von deinem Kollegen und das geht halt an einem Nussenproxy oder jedem anderen E-Mail-Security-Gateway vorbei. Also da ist es sowieso wichtig, ausreichend Awareness bei Usern zu schaffen, um zu schauen, okay, irgendwas stimmt mit dieser E-Mail nicht, ich gucke jetzt mal hin. Und dann muss er aber auch wissen, wohin man dann schauen kann. Und da ist der Absender nur ein Indiz. Aber ja, da muss man halt hinschauen können.
Ich meine, also Exchange Online und damit auch ein Outlook-Client, die versuchen das Ganze mal dadurch zu machen, dass du halt bei verdächtigen Mails oder da, wo halt die Sicherheit nicht eindeutig klargestellt werden kann, halt dann das Fragezeichen angezeigt wird im Icon statt der Initialen des Absenders. Mhm. Da frage ich mich dann immer auch, welche gucken da Anwender auch wirklich hin?
Das ist eine berechtigte Frage. Also ich würde hinschauen, weil es ja gezielt gemacht wird. Also wovon ich absolut kein Fan bin, ist dieses allgemeine Tagging. Jede Mail, die aus dem Internet da reinrauscht ins Postfach, wird mit irgendeiner Farbe, irgendeinem Wort ergänzt. Da schaut man irgendwann wirklich nicht mehr hin. Wenn es gezielt gemacht wird, so wie dieses Fragezeichen, dann denke ich, wird man schon aufmerksam. Und genau das haben wir bei uns im Nussenproxy-Team auch auf der Fahne. Wir haben da einen Mechanismus auf der Roadmap stehen fürs nächste Jahr, womit es dann gezielt machbar ist, E-Mails zu flängen, wo wir denken, irgendwas ist nicht koscher. Wir finden jetzt für den Moment nichts, aber irgendwas ist koscher. Aber zumindest dem User eine Awareness schaffen, ey, guck mal, da ist jetzt ein Zeichen dran. Sei da ein bisschen vorsichtiger, bitte.
Ja, also gerade das mit der Markierung, da bin ich völlig bei dir. Also es gibt ja diesen Trend, entweder A im Betreff irgendetwas hinzuzufügen, ja, sowas wie, oder also Präfix, Suffix, extern.
Ja.
Aber das muss man ja sagen, macht der Exchange Online, wenn man dort in dieser Welt ist, ein bisschen netter, weil es halt einfach das auch anders darstellt, ohne den Betreff zu verändern.
Das stimmt.
Da sind wir ja sofort wieder bei der rechtlichen Einschätzung, wie gut oder nicht gut ist die Veränderbarkeit einer E-Mail. Mhm. Oder halt natürlich auch dieses ominöse, man fügt oben im Body etwas ein. Ja, mit der großen Präsenz, diese Mail kommt halt aus dem Internet. Mhm. Und da gibt es gerade eine Diskussion in einer Umgebung, die ich da so betreue, weil zum Beispiel die Benachrichtigungs-E-Mails, oh, Person XYZ hat sie zu einem Team eingeladen, also die Systemnachrichten, die aus diesem Microsoft 365 gesendet werden, die sind ja eigentlich, nennen wir sie mal, unternehmensinterne Benachrichtigungs-E-Mails, aber es sind Nachrichten, die aus dem Internet kommen.
Genau.
Ja, und das ist natürlich auch schon so eine verdächtige Nummer, aber ich bin da bei dir, alles generell zu flaggen, ja, schleift sich ab.
Genau, also das ist ja auch nachgewiesen. Das schleift sich sogar relativ schnell ab. Gibt der Sache 1-2 Wochen, dann gucken die User da einfach nicht mehr hin.
Kommen wir noch zu interessanten anderen Bereich, nämlich Verschlüsselung. Also S-MIME und PGP, unsere Lieblingsthemen. Für die es nicht sehen können, weil wir haben ja einen Audio-Podcast. Stefan hat gerade maximale Begeisterung gezeigt hinsichtlich der drei Buchstaben PGP. Bietet die einen zusätzlichen Schutz?
Auf jeden Fall. Also das ist ja die meistgestellte Frage, wenn man auch über TLS spricht. Ja. Und ich war heute erst noch, ich muss das erzählen. Ich war heute erst wieder noch auf einer Veranstaltung hier in Paderborn, Tag der IT-Sicherheit. Und ich habe mich dann in einen Workshop gesetzt. Es ging um TLS-Sicherheit und um das kombinatorische Testen eben dieser Cypher-Suites. Super interessanter Vortrag. Aber, und es waren sehr fähige Leute, die das vorgetragen haben, im Auftaktsatz kam das Thema oder das Wort E-Mail-Verschlüsselung im Kontext TLS. Da bin ich kurz zusammengesunken und denke ich mir, oh Freunde, das war ein Fail. Also ich nutze mal diese Plattform, um zu sagen, TLS ist keine E-Mail-Verschlüsselung.
Ist es nicht. Nicht? Wirklich nicht?
Nein, nein, nein.
Verdammt.
Ja. Also man kann es nicht oft genug sagen. TLS ist eine Verbindungsverschlüsselung. Das heißt, die E-Mail ist unsichtbar für Angreifer, die den Transportweg abfangen können. Aber auf dem E-Mail-Server selber ist die E-Mail natürlich im Klartext lesbar. Und da kommt das Thema E-Mail-Verschlüsselung ins Spiel, namentlich, und ich nehme jetzt mal lieber meine Lieblingstechnologie, S-MIME. PGP ist von der Sicherheit genauso gut. Das steht, ist unbestritten. PGP hat aus meiner Sicht andere Nachteile, auf die ich jetzt gar nicht länger eingehen will. Aber was die Informationssicherheit angeht, nehmen sich beide nichts. Das will ich jetzt hier vielleicht nochmal deutlich machen. Aber S-MIME ist einfach meine favorisierte Technologie, weil durchgängig standardisiert. So, und deswegen ergibt S-MIME immer Sinn, wenn ich die E-Mail-Nachricht als solche verschlüssel und dann auf die Reise schicke und sie dann noch zusätzlich durch einen TLS-Tunnel schiebe, habe ich doppelte Sicherheit. Also man sollte immer beides machen. Auch S-MIME alleine reicht aus meiner Sicht nicht, allein deswegen nicht, weil S-MIME zum Beispiel den Betreff nicht mit verschlüsselt. Ja. Oder den Absender-Empfänger auf Envelope-Ebene oder auch im Header. Der komplette Header bleibt ja unverschlüsselt, der E-Mail. Das ist sicherlich eine Schwäche bei S-MIME. Die muss man so mal benennen. Und das heißt, wenn ich das durch einen unverschlüsselten Tunnel schieben würde, könnte jemand, der den Tunnel die Verbindung abhört, sehen, zumindest sehen, von wem an wen geht welche Nachricht mit welchem Betreff. Den Inhalt sieht man nicht, aber häufig reicht so ein Betreff ja auch schon aus. Also wir haben in unserer Kundschaft namhafte Fußballvereine der ersten und zweiten Bundesliga. Und da ist es schon interessant für Reporter mal zu wissen, welche Vertragsverhandlungen jetzt, ja. Also um ein Beispiel zu nennen.
Ja, natürlich. Natürlich nur ein Beispiel.
Ja, es gibt viele, viele mehr, auch gerade in der Medizin. Ich sehe es vor meinem familiären Hintergrund, habe ich da auch eine leise Ahnung, was da so per E-Mail verschickt wird und empfangen wird in Arztpraxen. Und allein deswegen ergibt es Sinn, immer beides zu machen. Immer S-MIME und immer in Verbindung mit TLS einer Verbindungsverschlüsselung. Deswegen, ja, das gehört für mich untrennbar zusammen.
Ja, und jetzt ist natürlich direkt die obligatorische Frage im Kontext S-MIME. Wo ist denn für dich das Ende bei einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung?
Das bestimmt der Administrator der Gegenseite. Ganz einfache
Kiste. Ja. Raffiniert.
Wohl.
Gut rausgewunden. Ja.
Ganz ehrlich, als Administrator eines Unternehmens weiß ich am besten, wo ich welche Sicherheitsparameter setze und weiß, wann ich eine E-Mail unverschlüsselt ablegen kann und wann nicht. Also ich habe ja auch Regulatorien, die mir vielleicht vorschreiben, dass die E-Mail verschlüsselt im Postfach liegen muss. Dem steht aber massiv die IT-Sicherheit entgegen. Das will ich hier auch nochmal ganz deutlich sagen. Eine E-Mail kann ich ja dann frühestens im Postfach prüfen. Und dann ist das ein oder andere Kind schon im Brunnen gefallen. Wenn wir sie am Gateway direkt beim Empfangen als MX sowohl entschlüsseln als auch auf Spam und Phishing und Virenmerkmale prüfen kann, habe ich da einen Zeitvorteil und ich schütze den User bestmöglich. Das darf man da nicht außer Acht lassen.
Ja, also da bin ich auch vollkommen, ich bin auch immer ein Freund davon, Sachen so weit vorne, also so weit vorne am Internet aus Unternehmenssicht als möglich zu scannen und zu untersuchen und auch dann im Zweifelsfall zu verwerfen.
Ja.
Ja, weil ansonsten bringt es ja auch nichts. Ja, wir haben ja auch so ein anderes lustiges Lieblingsthema über die Zeit entwickelt. Ich konnte mir eigentlich nicht verkneifen, diese Frage nochmal mit aufzugreifen. So aus deiner ganz persönlichen Sicht vielleicht. Warum ist eigentlich DE-Mail kein Erfolg geworden?
Boah, ich hab's befürchtet, als du es angeteasert hast, war klar, um was es gehen würde. Ja, warum ist die DE-Mail gescheitert? Boah. ja, am Ende des Tages ist es...
Du kannst doch einfach sagen, aus vielen Gründen.
Aus vielen Gründen. Einer davon ist sicherlich, dass es wieder ein geschlossenes System ist. Aus meiner Sicht gibt es ausreichend Standards, mit denen man das hätte besser machen können. Aber gut, man hat sich entschieden, das wieder mal mit einem geschlossenen System zu versuchen, was, by the way, auch wieder Standards wohl beinhaltet hat, aber es war nicht wirklich gut erreichbar. Und ich glaube, ich weiß, wovon ich da spreche. Wir haben ja erfolgreich eine Anbindung an die E-Mail gemacht. Aber das war von Anfang an aus meiner Sicht zum Scheitern verurteilt.
Ja, aber es ist ja spannend, dass es eigentlich ein, nennen wir es ruhig, halt ein totes Pferd ist, das aber immer noch geritten wird, weil es ist ja immer noch in Betrieb, es ist immer noch in Nutzung. Es haben sich hier nur einige Teilnehmende aus diesem Konsortium halt zurückgezogen. Und ich weiß halt, dass im Krankenkassenbereich es durchaus Unternehmen gibt, die das noch aktiv nutzen und sogar eine Migration gemacht haben zu einem anderen Anbieter für Gateways im Unternehmensbereich. Es ist schon, da
gibt es ja nur noch einen.
Also ja,
mit Gateway-Anbindung gibt es nur noch einen. Ansonsten sieht das schon echt mau aus. Sicherlich, was man als Treiber in Anführungszeichen sehen könnte, sind die gesetzlichen Vorgaben. Da steht die E-Mail-Nummer jetzt gerade verankert drin. Es bleibt eine Möglichkeit.
Ja, es wird halt auch dort in dem Bereich natürlich auch gerne auch mal für die unternehmensinterne Kommunikation verwendet, zum Beispiel für den Versand auch von Lohnabrechnungen und so. Das fand ich auch sehr spannend, das dann zu erfahren, dass das da genutzt wird.
Okay.
Ja. Genau, ging mir ähnlich. Ging mir ähnlich, Stefan.
Also hast da du noch Gedanken zum... Bitte? Da würde ich Uwe bitten, mir das per Fax zu schicken, glaube ich.
Auch gut, dass du das sagst, weil auch in den Umgebungen, weil du hattest ja gerade auch schon gesagt, mit Arztpraxen auch so eine Herausforderung sind. Ja. Ich wusste gar nicht, wie groß oder in welchem Umfang halt deutsche Krankenkassen Fax-Server-Farmen betreiben, um im Monat doch durchaus eine hohe fünfstellige Anzahl an Faxen in die Welt zu bringen. Ach nee, stimmt, in Deutschland in die Welt zu bringen. Ja. Also es ist Wahnsinn, was da passiert.
Ja, ist irre. Ich habe das ja live miterlebt. Jetzt ein Inhaberwechsel, eine Arztpraxis. Wow. Also ich war froh, dass unsere Fritzbox hier zu Hause eine Faxfunktion hat. Sonst wären wir echt aufgeschmissen gewesen.
Das kenne ich.
Danke an AVM.
Auch dieser Danke, dieser Gruß geht raus.
Ja, mit ganz viel Liebe.
Auf jeden Fall. Lass uns aber noch auf eine Kleinigkeit zurückkommen. Es ist ja, wir reden über E-Mail-Sicherheit. Wir haben natürlich jetzt hier ein bestimmtes, also eigentlich euer Produkt ein bisschen stark im Scope. Und da interessiert mich natürlich schon so ein bisschen die Frage, siehst du dort einen Unterschied in der Anfrage bezüglich der Softwarelösung für lokale Installation on-premises oder halt für die Cloud-Nutzung?
Das ist eine sehr gute Frage. Also wir sehen beides nach wie vor ungebrochen stark, sowohl on-premises als auch natürlich jetzt für die Cloud, getrieben dadurch, dass viele Kunden jetzt nach Office 365 gewechselt sind und im Nachhinein feststellen, okay, das ist noch nicht 100% der Weisheit letzter Schluss in puncto E-Mail-Sicherheit und schneiden sich dann doch wieder den Awesome-Proxy davor, wen sie vielleicht schon kennen oder aber ansonsten nachholen. Und on-premises sehen wir einen großen Run von entweder sehr großen Unternehmen oder Auftraggebern aus dem kommunalen Sektor, also die öffentliche Hand, die sehr häufig immer noch darauf angewiesen ist, On-premises-Installationen zu betreiben, weil sie vielleicht auch nicht in die Cloud dürfen. Das ist nach wie vor ein großer Treiber. Oder ich habe vielleicht eine Mannschaft, die das auch betreiben kann. Ich habe ja großes Verständnis dafür, dass man sagt, okay, E-Mail-Sicherheit, das ist ein echt wichtiges Ding, das ist ein heißes Eisen. Das kann ich mit meiner Mannschaft gar nicht bedienen, so dass ich mich abends sicher fühle, so aus Geschäftsführersicht. Und dann gebe ich das jemandem in die Hand. Oder ich weiß eben, dass ich in meinem Team gute Leute habe, die können das. Und dann will ich es vielleicht dann doch wieder selber auch in der eigenen Hand haben, weil ich dann in aller Regel auch flexibler unterwegs bin, was Regelwerke und so weiter angeht.
Ja, spannend. Jetzt hattest du eingangs schon gesagt, dass du schon diverse Zeit bei deinem jetzigen Arbeitgeber beschäftigt bist. Jetzt kommt mal so zum guten Abschluss halt so eine kleine persönliche Frage, nämlich wie hast du denn überhaupt deinen Weg in die IT gefunden?
Oh, jetzt muss ich echt überlegen. Ja, es war Gut, ich habe in der Ausbildung, damals hieß das noch Kommunikationselektroniker, das habe ich hier in Paderborn, wie man das als guter Paderborner macht, bei Nixdorf habe ich gelernt.
Sauber,
ja. Und mit mir, das weiß ich noch wie heute, hat der erste Kurs, es müsste zumindest deutscherweit gewesen sein, von Fachberatern für Informationstechnik angefangen. Und da habe ich schon immer so hingeschielt. Wir hatten auch den einen oder anderen Kurs für Unix und solche Geschichten. Aber mein Interesse war dann durch schon geweckt, das vielleicht auch mal beruflich zu machen. Bin dann auch bei Nixdorf noch eine Weile geblieben. Und ja, nach meiner Wehrdienstzeit bin ich dann durch eine gemeinsame Bekannte von Uwe und mir zu Netted Work gekommen. Und da war ich gefangen.
Ja, das war's dann, ne?
Das war's. Zack, Ende.
Kann ich total nachvollziehen. Ja, super, Stefan. Danke für deinen Besuch im Podcast. Sehr gerne. Links zum Profil von Stefan und auch natürlich zu NoSpam Proxy findet ihr dann wie immer in dem Blogartikel zum Podcast. Danke für deine Zeit.
Ja, ich danke dir für die Einladung.